Weil das ist das, was die Biobauern auch hoffen. Dass sie haben jetzt in den letzten Jahren viel investiert, auch in Verarbeitungsanlagen, und ihr heimischer Markt ist halt ganz stark zusammengebrochen. Er ist vielleicht noch ein Drittel dessen, was er vor dem Krieg war. Und diese Produkte müssen halt auch irgendwo jetzt verkauft werden. Und da hoffen sie, dass sie auf dem europäischen Markt, zumindest in der Zeit des Krieges, diese Produkte irgendwo absetzen können.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fibel Fokus. Mehr als 2 Jahre sind vergangen, seit Russland in die Ukraine einmarschiert ist. Damals haben wir kurz nach Beginn des Krieges 2 Podcast-Folgen zur Landwirtschaft in der Ukraine und den globalen Impact des Krieges veröffentlicht. Seitdem hat sich viel verändert. In unserer heutigen Folge spreche ich, Anke Beermann, mit Thoralf Richter vom Fibel über die fortwährenden Auswirkungen des Krieges. Aufgrund der langen Dauer des Konflikts stehen die LandwirtInnen, insbesondere die Frauen, die die Betriebe übernommen haben, vor enormen Herausforderungen. Wir besprechen, wie sie unter diesen schwierigen Bedingungen die Produktion navigieren und welche neuen Strategien und Anpassungen erforderlich sind, um weiterhin zu wirtschaften. Hallo Thoralf, schön, dass du mal wieder da bist. Wir hatten ja vor, ist jetzt schon 2 Jahre her, ne?
Ja, 2 Jahre, genau.
Wahnsinn. Da hatten wir das erste Mal uns gemeinsam im Podcast getroffen und haben direkt 2 Folgen gemacht. Also beziehungsweise eine habe ich mit euch gemacht, mit dir und Tobias gemeinsam, und Franziska hat ja noch eine gemacht.
Genau, eine hat man noch mit Kollegen aus der Ukraine gehabt, die wir dann auch aufgezeichnet hatten und dort mit eingebunden haben in den Podcast.
Genau.
Um eben auch mal zu sehen, wie erleben das die Bauern direkt, so ein paar Live-Berichte.
Ja. Ich hatte mir diese 2 Folgen jetzt nochmal am Wochenende angehört und ich empfehle das auch unseren Hörerinnen, die jetzt gerade zuhören, um einfach so ein bisschen Hintergrundwissen zu bekommen, wie denn damals die Situation direkt bei Kriegsbeginn war. Und wir sprechen heute darüber, was sich in diesen 2 Jahren jetzt getan hat. Also was ist passiert, wie konnten die LandwirtInnen darauf reagieren. Und ja, dann würde ich auch direkt einsteigen mit eigentlich dieser wichtigen Frage: Wie hat sich denn die Ukraine bzw. die biologische Landwirtschaft, auf die möchten wir uns ja fokussieren, dort entwickelt, beziehungsweise wie hat der Krieg in den letzten 2 Jahren die Landwirtschaft beeinflusst?
Ja, also damals, als wir das erste Mal miteinander gesprochen haben, waren die meisten Biobäuerinnen und Bauern noch in einer tiefen Schockstarre gewesen. Niemand hat ja wirklich damit gerechnet, dass Russland tatsächlich diesen vollen Krieg startet, und jeder war irgendwo erstmal in der Situation zu überlegen, was heißt das für mich, was heißt das für meinen Betrieb. Die Betriebe, die in Grenznähe waren, sind teilweise auch mit überfallen worden, haben Material verloren, haben Tiere verloren. Andere, die jetzt im weiter Landesinneren waren, haben sich überlegt, was bedeutet das für uns, wenn wir jetzt auch noch überfallen werden oder nicht. Also jeder hat für sich erstmal so geschaut, was bedeutet das für uns. Von Anfang an war eigentlich eine sehr große Solidarität der Biobauern mit der Armee auch. Also sie haben viele private Spendenprojekte gestartet in dieser Zeit, wenn sie noch nicht direkt betroffen waren, um der Armee Waffen oder andere Ausrüstung zur Verfügung zu stellen von ihren Einnahmen, die sie damals noch gehabt haben. Und das war eigentlich so diese erste Phase. Also jeder hat geschaut, was heißt das für mich und wie kann ich anderen helfen. Dann nach einem Jahr dieses Krieges war es dann so, dass man gesehen hat, okay, die Biolandwirtschaft ging weiter, zumindest in den Regionen, die nicht besetzt waren. In den Regionen, die besetzt waren, gab es keinen Biolandbau mehr. Die Betriebsleiter, mit denen wir Kontakt hatten, sind dann häufig geflohen in andere Landesteile. Die Betriebe wurden dort geplündert zum Großteil oder teilweise auch bewirtschaftet oder teilweise ja bewirtschaftet von russischen Kräften, die dann dort hinkamen, diese Region. Der Biolandbau selber hat im ersten Jahr ums Überleben gekämpft. Viele haben überlebt. Trotzdem müssen wir jetzt sehen, dass es nicht mehr so viel Biobetriebe und auch nicht mehr so viel Biofläche gibt wie vor dem Krieg. Wir haben ungefähr 1/3 der landwirtschaftlichen zertifizierten Biofläche verloren und ungefähr 15% der Biobauern sind heute nicht mehr Biobauer.
Das ist viel.
Ja, das ist eine relativ große Zahl, zumal man bedenken muss, dass die Ukraine eigentlich eines der wichtigsten Exportländer in die EU gewesen ist. Noch 2022, also im ersten Jahr des Krieges, war die Ukraine noch der 3. größte Exporteur überhaupt in die EU gewesen und der 3. größte Exporteur für Bio-Soja und Mais und Getreide. Aber wir haben gesehen, dass 2022 noch ein besonderes Jahr war, weil dort war sehr viel Solidarität gewesen von den Importeuren auch in Westeuropa. Deshalb haben sie dort bevorzugt ukrainische Ware genommen. Dann haben sie vielleicht auch ein bisschen zu viel gekauft und sich gut bevorratet mit dieser Ware. Und deshalb hat diese Situation in 2023 komplett gekippt. Also dort haben wir jetzt viel weniger Export verzeichnen können als in 2022. Wir haben zwar noch keine exakten Daten vorliegen, aber wir müssen wirklich davon ausgehen, dass es wirklich sehr große Einschnitte gab, weil viele Biobauern, Exporteure sagen immer noch aus der Ukraine, dass wir fast alles noch im Lager haben und noch nicht viel verkaufen konnten.
Es gab da ja jetzt auch ein sehr großes Entgegenkommen der EU. Die hat ja alle Importzölle erstmal fallen lassen, was natürlich auch dazu geführt hat, dass die Ukraine zuerst mal gut oder relativ gut weiter exportieren konnte oder zumindest zu einem verringerten Preis. Jetzt gab es ja aber auch diese recht heftigen Gegenreaktionen aus Polen dazu.
Genau, das ist Polen, das ist Ungarn, das ist teilweise auch Slowakei. Und es traf eben zu einer Situation, dass die Märkte für Bioprodukte in Westeuropa auch nicht mehr gewachsen sind in dieser Zeit. Während in den Vorjahren wir immer relativ hohe Wachstumsraten hatten, haben wir durch die Inflation in Westeuropa auf einmal eine Stagnation oder sogar leichte Rückgänge in einzelnen Ländern gehabt. Das hat dann wiederum bedeutet, dass die Ukrainer ihre Ware nicht mehr in diesen Mengen dorthin verkaufen konnten. Und dann teilweise eben auch polnische oder ungarische Importeure die Ware ganz gut auf ihren eigenen Märkten versucht haben abzusetzen. Und das hat dann zu einer direkten Konkurrenzsituation mit heimischen Produzenten geführt. Und wir haben das in Nachrichten gesehen, diese Blockaden, diese sehr großen Blockaden, die dann dazu führen, dass die LKWs teilweise sehr lange an der Grenze stehen, nicht abgefertigt werden oder dass ihre Ware dort zerstört wird. Und was am Ende auch die Logistikkosten extrem nach oben getrieben hat. Also die Logistikkosten, um die Ware in die EU zu bringen, sind jetzt ungefähr 50% teurer als noch vor dem Krieg. Und wenn vorher vielleicht ein Lkw-Fahrer zweimal im Monat nach Europa, Westeuropa fahren konnte, Ware zu liefern, dann ist das jetzt maximal noch einmal im Monat möglich. Also die Logistikkosten sind höher geworden und die gesamte Organisation der Logistik ist sehr viel komplizierter. Man kann sich auch vorstellen, dass die Lkw-Fahrer eben, wenn sie diese Blockaden und diesen Missmut der polnischen Bauern dort sehen, auch nicht große Lust haben, da über die Grenze hin und her zu fahren. Also es ist für viele Bauern und Exporteure in der Ukraine momentan sehr schwierig, ihr Exportgeschäft zu organisieren.
Okay. Und ich hatte gelesen, dass jetzt eben die EU ohnehin da jetzt ja auch wieder zurückgerudert ist, ne? Also da gibt es jetzt ja neue Vorschläge, dass zumindest so eine Obergrenze geschaffen werden soll, die das eben regelt, wie viel überhaupt aus der Ukraine eben auf die europäischen Märkte kommen darf.
Genau, also das muss geregelt werden, denke ich. Und es wäre auch wichtig aus meiner Sicht, dass Polen oder Ungarn als EU-Mitglieder dann das europäische Recht dort umsetzen und diese Blockaden an den Grenzen eigentlich auch auflösen. Weil interessant ist zum Beispiel in Polen, dass Ware aus Russland, die über Weißrussland, Belarus kommt, in Polen durchgewunken wird. Also da gibt es also keine Probleme, aber nur die ukrainische Ware wird blockiert. Also sind teilweise Mechanismen, die man als Außenstehender nicht ganz nachvollziehen kann. Und wenn man fragt, wo ist da der Staat, der das reguliert in Polen?
Haben sich denn die rechtlichen Rahmenbedingungen seit Kriegsbeginn verändert?
Also die Ukraine hatte kurz vor dem Krieg es schon geschafft, ihre Biogesetzgebung durchs Parlament zu bringen. Und in den letzten Jahren haben sie noch an den Durchsetzungsverordnungen gearbeitet. Und das haben sie während des Krieges geschafft. Also muss man wirklich den Hut ziehen, dass die Ministerien dort eigentlich so laufen, als ob es keinen Krieg gäbe. Sie sind wirklich extrem fleißig. Momentan sehen wir allerdings, dass aufgrund der Budgetknappheit in den öffentlichen Haushalten in der Ukraine dort jetzt Stellen gespart werden in den Ministerien und die Ministerien jetzt auf die sogenannten Stakeholder, also die Sektorvertreter, zugehen und sie fragen, ob sie einzelne Aufgaben übernehmen können oder ob auch internationale Projekte wie das, wo das FIBEL tätig ist, dort mit Unterstützung leisten kann, weil die Ministerien nicht mehr mit der gleichen Anzahl Personal arbeiten können in naher Zukunft, wie sie es bisher konnten. Aber in den letzten zwei Jahren hat man wirklich relativ viel geschafft zur Umsetzung des Biogesetzes in der Ukraine. Und
Wahnsinn.
Das ist Wahnsinn, das stimmt, ja.
Also im Kriegszustand,
ja,
ne?
Ja, das im Kriegszustand, ja, ja. Oder auch die Vorbereitung, um sich an die EU-Regularien anzupassen, das ist auch alles Vollspeed gelaufen, ja.
positiv.
Mhm. Also wirklich erstaunlich, mit wie viel Motivation. Es ist wirklich, man merkt es bei allen Leuten, egal ob sie jetzt aus der Privatwirtschaft oder aus den Ministerien kommen, dass es wirklich eine Riesenmotivation für sie ist, dass man von der EU das Signal gegeben hat, dass sie irgendwann mal dort Mitglied sein können.
Weil wir jetzt gerade eben über diese Zertifizierungsstellen oder Kontrollstellen, Ministerien gesprochen hatten, kannst du was dazu sagen, wie diese Kontrollmechanismen, von denen du ja jetzt gerade gesagt hast, dass sie sehr gut laufen, aber das ist ja eventuell nicht die Wahrnehmung von Konsumentinnen. Also wie wird das hier aufgenommen? Hast du das Gefühl oder habt ihr da beobachten können, dass Produkte aus der Ukraine mit der Biozertifizierung hier in der EU oder in der Schweiz eben Probleme haben? Weil da eben,
also wir haben nur von einem Fall gehört, wo eine Bäuerin, eine Biobäuerin, die eigentlich gerne die ukrainischen Biobauern unterstützen möchte, ihre Mühle angefragt hat, ob sie weiterhin Futtermittel aus der Ukraine beziehen kann, und die Mühle es abgelehnt hat, weil sie gesagt hat, sie kann dem Kontrollprozess dort nicht mehr trauen, weil sie glaubt, dass dort keine physischen Kontrollen mehr stattfinden können auf den Betrieben und sie deshalb, um Risiken zu vermeiden, eben keine Ware aus der Ukraine mehr importieren möchten. Das ist eigentlich sehr schade. Also von den Regelungen ist es so, dass es erlaubt wurde jetzt in Kriegszeiten, dass man Kontrollen quasi auf Distanz machen kann, Remote Inspections. Und es gibt aber die größte Kontrollstelle in der Ukraine, die heißt Organic Standard. Und die macht aber weiterhin physische Kontrollen auf allen Betrieben, die nicht in besetzten Gebieten sind. Also sie schicken weiterhin ihre Inspektoren hin wie vor Kriegszeiten. Und was wir auch sehen von den Exporten, die stattgefunden haben, dass es jetzt nicht mehr oder weniger Auffälligkeiten oder Rückstandsfälle gegeben hat als vor dem Krieg. Also wir haben das Gefühl, dass diese Kontrollen weiterhin funktionieren. Auch interessant, dass sich eben diese eine Biobäuerin, Schweizer Biobäuerin, dafür eingesetzt hat, dass ihre Futtermühle weiterhin aus der Ukraine Biofuttermittel importiert, um eben dort auch ein Zeichen der Solidarität zu setzen. Das ist schon auch erstaunlich. Aber eben, man kann es vielleicht auch nachvollziehen, wenn manche Akteure sagen, um Risiken zu vermeiden, weichen wir da jetzt auf andere Herkünfte aus. Mhm. Aber es ist schade für die ukrainischen Bauern und Exporteure, weil sie haben es im Moment wirklich nicht leicht, weil die Kosten für Benzin, für andere Inputs, die sie einsetzen, das hat sich ungefähr alles verdoppelt. Und auf der anderen Seite ist der Markt jetzt am Zusammenbrechen. Also sie haben große Liquiditätsprobleme in diesem Moment.
Okay.
Und wir wissen nicht, mit wie vielen Betrieben sie dann in den nächsten Jahren noch weiter gehen werden.
Also ihr habt nach wie vor Kontakt zu den LandwirtInnen in der Ukraine.
Ja. Also wir haben letztens gerade wieder einige getroffen auf der Biofach, Mitte Februar. Mhm. Da haben wir, glaube ich, circa 40 Betriebe waren dort gewesen, die ihre Produkte ausgestellt haben. Und da haben wir natürlich auch viel mit ihnen
40
gesprochen.
Aus der Ukraine?
40 aus der Ukraine,
okay.
Ja.
Mhm. Gibt es da ein paar Erfahrungen, von denen du jetzt gerne nochmal berichten möchtest? Ist dir da was besonders bleibend in Erinnerung geblieben?
Ja, also was auffällig ist, dass die Frauen eine stärkere Rolle übernehmen auf den Betrieben. Also früher haben sie hauptsächlich sich um das Marketing oder das Qualitätsmanagement gekümmert, und jetzt übernehmen sie auch mehr und mehr die Führung der Betriebe, einfach aus der Not heraus, weil die Männer teilweise nicht mehr da sind. Teilweise aber auch, dass sie jetzt neue Möglichkeiten sehen, sich dort zu verwirklichen. Und das Biofach dieses Jahr war auch unter dem Motto, dass die Frauen-Empowerment im Biolandbau. Und deshalb hatten wir auch eine Veranstaltung auf der Biofach, wo speziell Frauen, die eine Führungsrolle hatten im Biolandbau in der Ukraine, dort vortragen konnten. Das war wirklich sehr beeindruckend, wie viel Engagement und wie viel auch sozialen Engagement sie in ihren Regionen tätig sind und ihre Unternehmen versuchen, am Leben zu behalten. Ja, das war erstaunlich. Und eine Frau von einem Verband hat mir gesagt, es ist jetzt sehr wichtig, dass zukünftig auch die Hersteller von technischen Geräten in Westeuropa, die bisher die Ukraine beliefert haben, ihre Maschinen anpassen. Und zwar gibt es viele Männer, die zurückkommen aus dem Krieg, die auf eine Mine getreten sind oder die anderweitige Handicaps haben. Denen fehlt dann vielleicht eine Hand oder ein Bein. Und dass die Maschinen so angepasst werden, dass diese Männer weiterhin mit diesen Traktoren oder mit den Maschinen umgehen können. Also dass man dort wirklich die Technik nutzt, um wirklich Lösungen zu finden, dass eben auch gehandicapte People stärker in der Landwirtschaft wieder arbeiten können.
Ihr habt ja auf der Biofach auch noch ein Video aufgenommen. Lasst uns da doch kurz mal reinhören. Den Link zu dem ganzen Video poste ich dann noch in die Shownotes.
Mein Name ist Anastasia Volkova. Ich bin die Leiterin der Nichtregierungsorganisation Permakultur in der Ukraine. Wir vereinen unsere ökologischen Gemeinschaften in einem Netzwerk. Und seit dem Beginn der Invasion nehmen wir auch Vertriebene in unseren Gemeinschaften auf. Und was treibt mich jetzt an? Ich kann mein Land nicht verlassen, wenn Krieg herrscht. Ich kann es wirklich nicht. Ich fühle, dass ich bis zum Ende bleiben und tun muss, was ich tun kann, um unseren Sieg näher zu bringen. Und ich hoffe, dass er kommen wird und sich alles ändert.
And I hope that it will come and everything will change. Мене звати Олена Стретович.
Mein Name ist Elena Stretovic. Wir sind hier auf der Messe, um Vertriebswege für unsere Biomilchprodukte zu finden. Der heimische Markt ist wegen des Krieges stark geschrumpft. Die Bevölkerung der Ukraine wird jeden Tag ärmer. Unsere Fachkräfte sind abgewandert, die Frauen sind ins Ausland gegangen und die Männer werden in den Krieg eingezogen. Natürlich übernehmen die Frauen jetzt in allen Bereichen die Arbeit der Männer. Unsere Aufgabe besteht heute darin, den Betrieb aufrechtzuerhalten und unsere Arbeitsplätze nicht zu verlieren. Ja, wir kümmern uns um unsere Kinder, unterstützen unsere Männer im Krieg und machen Geschäfte.
Das Fibel unterstützt es da nach wie vor, die ukrainische Biolandwirtschaft? Und wenn ja, also wie macht ihr das? Was macht ihr?
Genau. Also unser Geldgeber, die SECO, finanziert uns weiterhin, dass wir in der Ukraine Unterstützungsleistungen für die Bauern anbieten. Das hat eigentlich während der ganzen Kriegszeit nicht aufgehört. Es ist eher sogar intensiver geworden. Es ist eher flexibler geworden, bedarfsorientierter nochmal geworden. Und wir machen das momentan meistens in Form von Online-Veranstaltungen, die wir unterstützen oder die wir durchführen lassen. Also das sind Konferenzen, das sind Trainings. Es gibt zum Beispiel so einen Diskussionsclub mit Biobauern, die treffen sich so einmal in 2 Wochen online, um zu einem bestimmten technischen Problem oder Herausforderung zu diskutieren. Und hier laden wir dann Experten vom Fibel ein, die dort auch Inputs geben können. Und versuchen eben damit, die Bauern weiter in Kontakt zu halten. Und früher haben die sich jedes Jahr auf Feldtagen getroffen in der Ukraine und jetzt versuchen wir das eben online zu machen. Wir waren mit dem Tobias auch im Dezember selber vor Ort gewesen in der Ukraine, haben unser Projektteam, was immer noch dort vor Ort aktiv ist, getroffen, haben mit ihnen Planung gemacht für dieses Jahr und haben auch schon mal geschaut, was man jenseits des Biolandbaus da auch noch unterstützen kann.
Okay, wo wart ihr da?
Wir waren in Uschgorod, das ist im Westen der Ukraine, in den Karpaten. Also eine Region, die noch relativ sicher ist. Mhm. Aber trotzdem merkt man auch dort, dass der Krieg auch bei den Leuten in den Köpfen ist. Man sieht es vielleicht nicht so im Alltag, aber wenn in einem Meeting bei jedem dann das Handy anspringt und die Alarmsirenen dort erscheinen, dann ist jeder für 1 bis 2 Stunden erstmal abgelenkt und überlegt sich, was heißt das jetzt für mich? Muss ich da jetzt in einen Luftschutzbunker oder nicht? Wenn sie sehen, okay, das ist jetzt eine Sukhoi 34 von den Russen, die da hochgestartet ist in Moskau. Was kann die für Raketen tragen? Wie schnell sind sie da? Also da jeder ist da mit sich erstmal beschäftigt und überlegt, hat das jetzt schwerwiegende Konsequenzen oder kann ich jetzt da tief durchatmen und weitermachen? Aber da merkt man schon, okay, es ist anders als früher. Ja, und das ist auch nicht mehr so diese Ausgelassenheit und Heiterkeit, wie wir sie früher erlebt haben, sondern es ist wie so ein Schleier, der über den Menschen liegt. Also sie sind schon noch nett und freundlich und motiviert, aber es ist eine gewisse psychische Schwere, die auf ihnen lastet. Ah ja, und was ich noch dazu sagen wollte, seit neuestem ist auch noch SIPO, das ist die Schweizer Export-Promotion-Organisation, aktiv in der Ukraine. Also sie wird jetzt auch nochmal helfen, den Bio-Exporteuren weiter Schwung zu geben. Das ist dann ergänzend zu den Aktivitäten, die wir in unserem Projekt machen.
Was macht die genau, weißt du das?
Die SIPO? Mhm. Also die berät Exporteure, wie sie zielgenauer die Märkte vor allen Dingen in Westeuropa bedienen können. Und sie haben sogar ein eigenes Büro in der Ukraine und können dann also auch physische Veranstaltungen dort in Kiew zum Beispiel machen für die Exporteure. Mhm. Genau, sie sind da jetzt auch personell sehr präsent, die SIPO. Und die SECO hat auch geplant, zukünftig das Engagement für den Biolandbau und auch jenseits des Biolandbaus noch mehr zu verstärken.
Das sind gute Neuigkeiten.
Ja, das sind gute Neuigkeiten. Ja, und das ist auch ein Hoffnungsschimmer für die, denke ich, für die Ukrainer, dass sie sehen, dass sie da nicht alleine gelassen werden und dass man nicht nur über Militärhilfen spricht, sondern auch über Wiederaufbauhilfen oder auch nur um Hilfen, das, was bisher geschaffen wurde, weiterzuführen.
Jetzt haben wir jetzt gerade gehört, wie das Fiebel oder die Partner dann eben dort gut mithelfen können. Wie sieht es denn international aus? Weißt du, ob es da noch mehr gibt und auch, was mich jetzt als Verbraucher sehr interessiert, was kann ich denn als Verbraucher eigentlich, Verbraucherin eigentlich tun?
Also insgesamt sieht man immer noch eine sehr große Welle der Sympathie und auch der finanziellen Hoffnung in westlichen Ländern. Also allein im Biolandbau, dem Bereich, den ich jetzt gut überblicke, ist Deutschland sehr aktiv, auch finanziell den ukrainischen Biolandbau zu unterstützen. Es ist auch ein großes amerikanisches Projekt, was dort aktiv ist. Also Schweiz, Deutschland und USA, das sind eigentlich so die drei wichtigsten Akteure, um die weitere Unterstützung des Biolandbaus zu gewährleisten. Als Konsument müsste man natürlich irgendwie die Möglichkeiten haben, ukrainische Bioprodukte zu kaufen. Sie stecken indirekt in vielen tierischen Erzeugnissen drin, auch in manchen pflanzlichen Erzeugnissen, sind aber so von der Herkunft kaum zu erkennen im Supermarktregal. Deshalb haben wir eigentlich auch versucht, mit verschiedenen Supermarktketten so ein Konzept auf die Beine zu stellen, um verarbeitete ukrainische Bioprodukte nach Deutschland oder Österreich oder die Schweiz zu bringen. Aber das ist nicht so einfach. Das sind sehr häufig technisch organisatorische Schwierigkeiten, die denen im Wege stehen, selbst wenn Unternehmen das eigentlich gerne möchten und es gerne dort ein Zeichen setzen würden. Aber es scheint ja von den technischen administrativen Abläufen im Moment noch zu herausfordernd zu sein, aber wir geben nicht auf. Wir kommen immer wieder mit neuen Ideen und neuen Vorschlägen, hoffen, dass dann irgendwann mal jemand da einsteigt. Weil das ist das, was die Biobauern auch hoffen. Dass sie haben jetzt in den letzten Jahren viel investiert, auch in Verarbeitungsanlagen, und ihr heimischer Markt ist halt ganz stark zusammengebrochen. Er ist vielleicht noch ein Drittel dessen, was er vor dem Krieg war. Und diese Produkte müssen halt auch irgendwo jetzt verkauft werden. Und da hoffen sie, dass sie auf dem europäischen Markt, zumindest in der Zeit des Krieges, diese Produkte irgendwo absetzen können.
Weiter so.
Ja.
Nicht aufgeben, bitte. Ja. Jetzt hatten wir in der letzten Folge, das war ja 2022, auch sehr viel über den Impact auf den globalen Süden gesprochen. Also dadurch, dass die Weizenexporte aus der Ukraine da weggebrochen sind. Kannst du was dazu sagen, wie sich da das inzwischen geregelt hat? Weißt du was davon? Also wo zieht momentan der globale Süden das Weizen her?
Also die globalen Lieferströme sind jetzt etwas anders geleitet. Also am Anfang war ja gar kein Export über die Häfen möglich. Das ist mittlerweile wieder zum Teil möglich. Es ist aber nicht alles, was dort exportiert wurde, in den globalen Süden gegangen. Das ist ja eigentlich das, was man gedacht hat, dass man da irgendwie in Afrika dann die Versorgungslücken schließt. Aber vieles der Ware, die dann von Odessa aus verschifft wurde, ist auch ganz normal irgendwo in andere Teile der Welt geraten und ist dort in die normalen Futter- oder Nahrungsmittelströme geflossen. Ja, diese globalen Ströme, die haben sich jetzt umverlagert. Ich kann jetzt nicht genau sagen, welche Länder dort in die Lücke gestoßen sind, aber es gibt jetzt aufgrund dessen, dass die Ukraine jetzt nicht die gleichen Mengen liefern konnte wie zuvor, gibt es, soweit ich weiß, eigentlich keine großen Versorgungsengpässe in den Ländern, die bisher beliefert wurden. Also es wurden einfach andere Herkünfte von diesen Ländern dann gesucht und anscheinend auch gefunden. Und im Biobereich eben die Ukraine ist und war ein sehr großer Exporteur in die EU, vor allem von Biofuttermittelkomponenten. Und das ist jetzt wahrscheinlich 2023 nicht mehr ganz so stark gewesen. Aber auch da bricht dann der Biomarkt in Westeuropa nicht zusammen, weil mittlerweile die Produktion, die Eigenproduktion in westeuropäischen Ländern sehr stark gewachsen ist und die Selbstversorgung hier sehr viel stärker ist, jetzt auch mit Biofuttermitteln, sodass jetzt auch nicht zu großen Lieferengpässen führt.
Ja, wir haben ja unser Ziel noch vor Augen. Ne?
Genau, unsere 30%.
Unsere 30%.
Das ist in Deutschland, genau. EU sagt 25%, genau. Deutschland sagt 30%. Ja. Ukraine ist übrigens nur noch 0,6. Die hatten vor dem Krieg 1%, jetzt haben sie nur noch 0,6% Biofläche.
Wahnsinn, weil ich hatte mir vorhin diesen Artikel noch durchgelesen, den der Adrian Krebs gemeinsam mit dem Tobias gemacht hatte. Und da standen wahnsinnig große Zahlen drin, also was die Ukraine trotzdem nach wie vor noch auch im Biosektor liefert. Und wenn
aber
du jetzt sagst,
es sind nur 0,6% der gesamten Fläche, es ist einfach ein riesiges Agrarland. Ja.
Wahnsinn. Und damit sind wir dann auch schon am Ende unserer Folge. Vielen herzlichen Dank dir, Thoralf, dass du nochmal zu uns gekommen bist.
Komm auch in 2 Jahren wieder.
Also in 2 Jahren erwarte ich dann aber richtig gute News.
Ja, das ist die große Hoffnung, die wir alle haben, die Biobauern dort auch haben, dass es ein normales Leben wieder weitergeht.
Weitere Informationen findet ihr wie immer in den Shownotes. Bei Fragen, Anregungen oder Kritik schreibt uns doch gerne eine E-Mail oder hinterlasst uns Kommentare auf YouTube oder Instagram. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch. Euer Fibel-Fokus-Team.